Ein anderer Nachbar ist naheliegender. Wir HNO-Ärzte sind ja Portiere von allen möglichen Organsystemen und eines davon ist der Magen-Darm-Trakt. Und ich freue mich ganz besonders, dass sich unser Gastroenterologe von Hietzing, Ludwig Kramer, wieder einmal an einer gemeinsamen Fortbildung beteiligt über das Mikrobiom des Darmes. Bitte, Ludwig.
Ja, lieber Herwig, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für diese ehrenvolle Einladung. Ich möchte nicht allein über das Mikrobiom sprechen. Da könnte man, also wie Sie schon gesagt haben, ganze Tage verbringen und am Schluss auch nicht wesentlich intelligenter aussteigen. Ich möchte den Trend im Stuhl, die Wahrheit zu finden, kritisch hinterfragen. Ich möchte auch die Ernährung in den Fokus rücken, die also mit definiert, was das Mikrobiom dann letztlich machen muss. Und ich möchte auch den olfaktorischen Aspekt der HNO-Veranstaltung bei Stuhlproben ganz kurz streifen. Ich kam ja Ihnen als Formulant auf der ersten medizinischen gastroenterologischen Klinik. Das war eine Abspaltung der Klinik Deutsch, die mit einer eigenen Aluminiumglastüre markiert wurde. Man muss ja markieren. Und dort haben relativ viele Stuhltests stattgefunden. Und die Geschichte ist halt, dass die Mikrobiomdiagnostik damals völlig ignoriert war. Es war aber eine radioaktive Test namens Gordon-Test, sehr berühmt. Das hat darin bestanden, dass der Patient ein radioaktives Albumin infundiert bekommen hat und dann 5 Tage lang den Stuhl gesammelt hat. Man hat dazu die orangen berühmten Müllsäcke verwendet, die in der Ecke gelegen sind, und spätestens am Tag 2 war das unerträglich im Sommer, diesen Gordon-Test weiterzumachen, aber es wurde halt durchgezogen und am Schluss ist nach 5 Tagen der Gordon-Test ins Labor marschiert. Ja? Und dort ist eine erhebliche Antipathie gegen diesen Test entstanden. Genau das Gleiche, die Pellets für die Kinetik, also da waren damals Pellets gesammelt und abgezählt mit einem Röntgenfoto, und der damals sehr berühmte Fauci hat das also empört von sich gewiesen, diese Stuhlproben zu verarbeiten. Also es war immer eine nicht ganz ungetrübte Beziehung. Ich möchte meine Interessenkonflikte kurz beleuchten. Kommerziell habe ich keine. Und persönlich, ich habe schon in der Einleitung angedeutet, bin ich gegen Heilsversprechen und Simplifikationen durch Stuhlanalysen. Es kommen heute sehr viele Personen mit so bunten Bildern und von einem Keim haben sie zu viel, vom anderen haben sie zu wenig. Sie haben gesagt, 50 Tests, 92% Krankheit. Und das sind hier 200 Tests, 100% Krankheit, weil niemand ist ganz normal, aber es scheint ein normatives Element zu geben, wie der Stuhl denn aussehen müsse. Ja, wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Freud hat gemeint, die Psychoanalyse einmal so, einmal so, es heißt dieses Symbol je nach Lebensalter das und das, und ähnlich ist das hier. Wir haben einen soliden Test in der Stuhlanalyse, das ist Bristol Stool Chart. Ja, ich zeige es dann noch ein bisschen im Detail. Das sind die physikochemischen Darstellungen des Stuhls. Ja, der Stuhl ist hell, ist schnell, ist gleich Durchfall, und langsam ist dunkel. Damit kann man mal sehr leicht die Kinetik bestimmen. Und für die gastroenterologischen Spezialwissenschaften gibt es noch hier diese bröckeligen Unterteilungen, die ich Ihnen natürlich gerne erspare, die aber quasi lange Zeit die wissenschaftliche Basis waren, bevor das Mikrobiom eingeführt wurde. Nun, was ist Stuhl? Das habe ich einem Handout der Stuhlanalyse, das sehr gut ist, entnommen. Also das meiste ist Wasser. Es gibt ein interessantes Experiment. Man hat also geschaut, ob die dicken Leute mehr Energie im Stuhl haben als die dünnen, weil sie ja so viel essen. Und das Interessante ist, die dicken Leute haben weniger brennbare Energie im Stuhl gehabt als die dünnen. Das heißt, die dünnen haben weniger gut verwertet. Und das bringt mich quasi hier zu diesem aufgeblasenen Stuhl, der 75% nur aus Wasser besteht. Ja. Ich habe vor vielen Jahren gelesen, dass die Stuhlmenge und die Fasermenge korrelieren. Und man hat also gesagt, in New York ist der tägliche Stuhlproduktionsrate 120 Gramm, in Afrika 350 Gramm. Das heißt, hier haben Sie ein sehr großes Spektrum, je nachdem, wie viele Faserstoffe im Darm vorhanden sind. Und natürlich können Sie das nicht normieren. Und es sind auch ganz andere Keime. Es gibt eine berühmte Grafik, dass also Kinder aus Burkina Faso komplett andere Mikrobiomzusammensetzung haben. die den ganzen Tag Maniok essen, als Kinder aus Florenz, die den ganzen Tag Schokolade essen. Ja? Also hier gibt es tatsächlich eine große Variabilität, aber Sie sehen hier, es sind einerseits Mikrobiota, es heißt immer, es sind mehr Zellen als im Gehirn und im gesamten Körper, 10-mal mehr, das wird auch kritisch hinterfragt, das dürfte ein 1-zu-1-Match sein, also Stuhl ist gleich gut wie Gehirn. Dann gibt es Ballaststoffe, unverdaute Nahrungsbestandteile, mit denen ich mich ein bisschen beschäftigen möchte, und auch Proteine und organische Stoffe, die die Stuhldiagnostik auch betreiben, auch Fette. Hier steht 7%, genau genommen soll es ein bisschen weniger sein, wenn es mehr ist, wird das Pankreas angeschuldigt. Also wie kann man Stuhl anschauen? Heutzutage nicht mehr üblich, die makroskopische Stuhlanalyse. Wir reden nicht vom Geruchstest, vom Verkosten, aber Sie wissen, Buttersäure, Butyrat hatte in den Schulhöfen eine Karriere als Stinkbombe. Heute wissen wir, dass Butyrat eigentlich ein ganz wesentlicher Bestandteil des Stuhles ist, der eine trophische Wirkung auf die Darmepithelzellen hat, der innerhalb von 0,1 Sekunden im Gehirn eine beruhigende und stabilisierende Wirkung, auch eine antidepressive Wirkung auslöst und der ein unheimliches komplexes Sensing auslöst von verschiedenen Immunzellen, ja, also im Wesentlichen immunsuppressiv. Und es ist ein neues Konzept, hier Keime einzuführen, die Allergien verhindern. Ja. Also die allseits gefürchteten Clostridien haben Geschwisterkeime, die kultiviert werden von einer Firma namens Clostra Bio, und die erzeugen Butyrat, und das verhindert die Immunisierung durch Allergene. Das ist ein sehr spannendes, aber noch nicht so genau definiertes Gebiet. Aber hier sehen Sie makroskopische Analyse, mikrobiologische Analyse, sprich, wenn jemand Durchfälle hat, schaut man, ob Keime drinnen sind. Hier gelten noch die alten Kochschen Postulate, die eigentlich schon längst widerlegt wurden, aber wir haben es ja eh schon gerade gehört, der Agar-Gel fordert seine Schuldigkeit. Wir kennen E. coli deswegen, weil er besonders stabil ist außerhalb des Körpers, aber die ganzen Anaerobia, da brauchen wir eigene Transportgefäße. Und das ist auch ein bisschen auch der Pferdefuß dieser Mikrobiomdiagnostik, die ja durch Deutschland fahren mit einem normalen Postumschlag, und dann kommen halt irgendwelche Keime an. Ob das jetzt wirklich das war, was im Mikrobiom des Darmes passiert ist, und auch hier gibt es die Differenzierung, dass im kranialen und im distalen Anteil beim selben Patienten ganz andere Keime vorkommen. Es ist einfach ein Komplexitätsgrad, der uns sicher nur mit AI gelingen wird zu durchdringen. Ja? Und was ich also hier besonders bringen möchte, sind fäkale Biomarker oder Biomarker. Das ist das, wo sich das Labor dann doch herablässt, teilweise Stuhlproben zu verarbeiten, aber die sind meistens unter einem Milliliter. Und hier vor allem die zukünftigen aus Deutschland, Defensine, also antimikrobielle Peptidantibiotika, sekretorische Immunglobuline, das eosinophile Cationic Protein, Lipokalin ist eher nur in der Wissenschaft vorhanden. Barrieremarker, das Zonulin kann ich noch zeigen, hat leider keine gute Karriere für Barriere. Alpha-1-Antitrypsin kann man noch machen. Hier sind diese kurzkettigen Fettsäuren, also sind im Wesentlichen drei große Gruppen, darunter Butyrat, Acetat und Gallensäuren, wird in Österreich sehr selten gemacht. Das ist aber nicht unwichtig für eine Erkrankung namens hologene Diarrhoe. Das wird auch sicherlich von einigen Psychoanalytikern als Krise der Psyche bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist das eine schlechte Resorption von Gallensalzen, die mit einem Ionentauscher gebunden werden, einen komplett normalen Stuhl erzeugen. Und TMAO möchte ich auch kurz beleuchten. Das heißt, wir haben hier in der Praxis nur einige wenige validierte Biomarker. Das ist das okkulte Blut, das es geschafft hat, die Koloskopie quasi ebenbürtig zu verdrängen aus der Vorsorge. Das Calprotectin, ein früher sehr teurer, jetzt also in der Routine angekommener Parameter, der Inflammationsvorgänge im Darm quantifizieren kann, ebenfalls Lactoferrin in der Pädiatrie. Dann die Pankreaselastase 1, ein Enzym, das aus dem Pankreas kommt, aus dem exokrinen Teil. Und wenn das fehlt, ist das quasi das Leitenzym der exokrinen Pankreasinsuffizienz. Das sind Menschen nach häufigen Pankreatitiden oder nach Pankreatektomie, die keine Fettverdauung in erster Linie schaffen und die das in Form von Kreonkapseln zu sich nehmen müssen. Das Alpha-1-Antitrypsin wird, glaube ich, noch im AKH in Form einer Clearance bestimmt. Das haben wir früher auf die Kinderklinik geschickt. Das ist der Gordon-Test auf modern. Das heißt, es werden 3 Tage Stuhlproben eingesammelt und das Alpha-1-Antitrypsin im Blut gemessen, und das Verhältnis dieser beiden erlaubt, eine exudative Enteropathie zu quantifizieren. Dann gibt es noch eine Reihe von unverdauten Sachen, vor allem Fett möchte ich da noch ansprechen, Gallensäuren schon gesagt, aber auch Helicobacter Stuhlantigen, womit gewisse Abteilungen wie unsere die Eradikationserfolge der Helicobacter-Therapie überprüfen. Also nicht eine zweite Gastroskopie, sondern den Stuhlantigen und natürlich Toxin A und B für Clostridien. Zoonolin habe ich hier eingeklammert, weil die letzten Jahre gezeigt haben, dass das offenbar kein besonders guter Parameter ist für die Quantifizierung der Barrierefunktion. Eigentlich überhaupt keine Korrelation, wie Sie unten sehen, wird aber von gewissen Probiotikafirmen fast religiös angebetet als Marker für die Gesundheit des Darmes, hat man aber eigentlich in der Wissenschaft schon verlassen. Der wichtigste Test bei Weitem quantitativ und auch von der Aussagekraft ist der Test auf okkultes Blut im Stuhl, eine Vorsorgeuntersuchung. Wissen Sie übrigens, welche Vorsorgeuntersuchung das Leben verlängern kann? Es ist nicht die Mammographie, es ist nicht die Blutdruckmessung, Cholesterin schon gar nicht. Es ist die Sigmoidoskopie, und zwar um 8 Monate. Alle anderen Vorsorgeuntersuchungen gemäß einer vor 2 Jahren publizierten Meta-Analyse haben nicht das Potenzial, das Leben zu verlängern. Ich sage es nur, also Darmkrebsvorsorge einmal Sigmoidoskopie ist okay. Und der Test auf okkultes Blut im Stuhl ist hier quasi ein Substitut, weil kolorektale Tumoren das machen, die bluten aus den pathologisch erweiterten Tumorgefäßen und das kann man nachweisen im Stuhl. Man macht aber 3 Tests. Es gibt ein paar positive, negative Prädiktoren, Vitamin C und so weiter. Man muss aufpassen, dass man es nicht überinterpretiert, aber es wird heute nicht der Guaiac-Test, sondern der immunologische Test gemacht auf Hämoglobin im Stuhl und das heißt IFOBT, Immunological Fecal Occult Blood Test. Und ein positiver Test weist auf Blutverlust hin. Ich habe gerade vor 2 Wochen einen Patienten sehr kurzfristig koloskopiert. Er hat gesagt, er hat einen positiven Test, aber er nimmt auch Eliquis, 5 Milligramm. Wir haben alle gesagt, nein, der bildet sich das ein. Der hat erst vor 5 Jahren eine Koloskopie gehabt, aber tatsächlich hatte der ein 7 cm großes Karzinom. Also insofern hat dieser Test was gebracht. Noch zur Pankreasdiagnostik. Also die Elastase 1, wie schon angenommen, es werden meistens 2 Proben eingesendet, zeigt die exokrine Leistung des Pankreas an. Allerdings, wenn der Patient eine Gastroenteritis mit Durchfallsymptomatik hat, ist er nicht auswertbar. Es sollte quasi der Betriebsmodus des Darmes herrschen. Dann kann man mit der Elastase zeigen, dass die chronische Pankreatitis eine exokrine Insuffizienz erzeugt. Und da gibt es ein paar Erkrankungen, die hier hervorstechen, die CF zum Beispiel, aber auch Autoimmunpankreatitis, oft korreliert mit anderen Autoimmunerkrankungen, die teilweise sehr unerkannt eine exokrine Insuffizienz machen mit Gewichtsverlust und entsprechenden Bauchbeschwerden. Ich zeige Ihnen hier akute Pankreatitis-Patienten und Sie sehen, dass die meisten davon eine reguläre exokrine Funktion haben, bei der schweren ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen sind die meisten Patienten im Normbereich, was die fäkale Elastase betrifft. Aber Sie sehen hier, es sind nicht alle Patienten betroffen von der exokrinen Insuffizienz. Diese Meta-Analyse zeigt, dass das 27% sind. Hier die fäkale Fettadsorption, das heißt, es gibt keine guten Tests in der Praxis in Österreich, wie Sie die Pankreasfunktion messen können. Ein indirekter Test ist das Magnesium im Blut, das heißt, es bindet sich an Fette, wenn also im Dickdarm unverästerte Fettsäuren vorkommen oder unverdautes Fett, dann wird das Magnesium gebunden. Ja? Und dann haben Sie ein niedriges Magnesium. Es gibt eine gute Korrelation zwischen exokriner Pankreasfunktion und Magnesium. Wenn Sie es genau wissen wollen, müssen Sie die Fettabsorptionskoeffizienten bestimmen. Macht in der Praxis meines Wissens niemand, wahrscheinlich im AKH. Ja. Weigern sich auch. Gut. Also man lässt den Patienten normal essen und bestimmt Fett im Stuhl quantitativ. Wenn das unter 3,5 Gramm ist es normal. Wenn es 7 oder 5 Gramm ist, ist es pathologisch. Dann gibt es eine Fettverdauungsstörung. Und Knecht Ruprecht wird hier natürlich weggeschickt. Es wird gemixt und analysiert. Malassimilationssyndrom, das sind Leute, die Durchfälle haben und nicht zunehmen können. Da gibt es auch ein paar Parameter, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Zum einen Stuhlfettausscheidung. Dann gibt es Lambliosis, das ist ein Test, den man einerseits bioptisch im Duodenum machen kann, aber auch ELISA im Stuhl und den Stuhl auf Protozoon untersuchen. Es gibt auch Antikörpertests, die hier eine Rolle spielen können, aber eher nur für spezifische Labore und spezifische Abteilungen verwendet werden. Das fäkale Kalprotektin hat in den letzten 15 Jahren eine sehr gute Karriere gemacht im Labor. Wir hatten früher nur so Schnelltests einer Firma, die uns das also eingeredet hat zu verwenden, wurden immer kritisiert von den verschiedenen Ökonomen, aber die Patienten sind sehr versessen, dass sie einen guten Calprotectin-Wert haben, der ist niedrig, ja, also so unter 300 ist gut, unter 100 ist sehr gut und über 1000 ist halt eher schlecht. Je weiter distal die Entzündung stattfindet, desto höher sind die Calprotectin-Werte. Das heißt, Morbus Crohn im Ileum macht weniger hohes Calprotectin als eine Pankolitis ulcerosa. Heute habe ich einen Patienten mit 5500 gesehen, also der braucht nicht sagen, dass er krank ist. Der ist einfach krank. Aber es gibt auch Pitfalls. Falsch positiv bei Verwendung von NSAR kann die Barriere schädigen oder auch PPI kann einer intestinalen Überwucherung und auch Entzündungsinduktion auslösen. Aber meistens ist dieses Calprotectin, das ja hier eine antibakterielle Wirkung hat, gut korrelierend mit der Aktivität einer entzündlichen Darmerkrankung. Es gibt auch eine Studie, wo bei Alkoholikern die Enzephalopathie bei Leberzirrhose mit dem Calprotectin korrelierte und der Ammoniakwert korrelierte. Das heißt, dass das offenbar ein Marker ist auch für die Schädigung dieser Barriere, die ja wichtig ist, wenn sie aufrechterhalten ist. So, Herr Professor Endler hat es angedeutet, die Vielzahl der assoziierten Erkrankungen, jeder hat ein Mikrobiom, jeder hat irgendwelche Krankheiten, es ist nur die Frage, wie genau kann ich die Gesundheit von Krankheit abgrenzen, und die Diskussion ist die letzten 10 Jahre mehr oder weniger durchgelaufen. Sie haben schon sehr gut angedeutet, dass das eigentlich Assoziationen sind, die Kausalität kann man teilweise nachweisen, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Standardmikrobiom gibt, dessen Anwesenheit Gesundheit und dessen Abwesenheit Krankheit bedeutet. Vielmehr beobachten wir heute Barrierestörungen und Störungen des angeborenen, unspezifischen Immunsystems bei entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch bei anderen Erkrankungen. Und die Karriere dieser ganzen Probiotika, die als Folge der Stuhltests ausgerollt wurden, haben eine sehr lange Vorgeschichte. Auch das Mikrobiom wurde schon vor 60 Jahren erstmals definiert, keineswegs in den 80er Jahren. Und Metchnikoff, ein berühmter Immunologe, der die Phagozytose entdeckt hat, ursprünglich aus Russland, also heutige Ukraine, am Institut Pasteur, hat entdeckt, dass gewisse Bakterien offensichtlich ein langes Leben auslösen, Korrelation, und hat dann also gefolgert, er muss das auch machen und hat dann also sich vorwiegend auf Sterilisierung des ganzen Umgebungsmikrobioms und vorwiegend Einnahme von Lactobacillen, die auch heute noch den Gutteil der kommerziellen Probiotika darstellen, konzentriert. Sie sehen also, er hat hier abgekocht, hat auch empfohlen, den Darm chirurgisch zu entfernen, was damals immerhin 70% überlebt haben dürften, und hat auch versucht, mit Serum sein Immunsystem zu stimulieren, was heute wieder relativ interessant ist. Er wurde trotzdem nicht 180, sondern nur 71 Jahre, gilt aber, nachdem er sich mit dem Mikrobiom und dem Altern beschäftigt hat, als Begründer der Geriatrie und hat auch Probiotika kommerzialisiert. Ich schreibe hier Fake. Und diese Spätblüten, ja, dass man alles Böse aus dem Darm ausleitet zur Verhinderung der Autointoxikation, das ist eigentlich dieser Treiber, den gibt es heute in der Alternativmedizin beziehungsweise in einer modernen, unter Anführungszeichen, internetgetriebenen Befindlichkeitsmedizin. Ich möchte jetzt nicht zu weit darauf eingehen, aber unglaublich viele Leute essen Heilerde und behaupten, dass das die Gifte bindet. Das ist wie Aderlass, muss man sagen. Machen Kolonhydrotherapie, Ozon vom Blut, leiten die Plomben aus, machen Meierkuren. Es ist ein gutes Geschäft. Sie wissen, Leute haben investiert, die reichsten Österreicher teilweise. Aber auch das ist, muss man eigentlich sagen, von der Konzeption her fake. Und das Basis im House of God, jeder kennt es, money aside, there's a lot of money in shit. Ja, und das ist letztlich der Motor dieses Wirtschaftszweigs, die ich Ihnen jetzt ganz kurz nur beleuchten möchte. Ich möchte nicht auf die Details eingehen. Darmspülung, mehr können Sie für Ihr persönliches Mikrobiom nicht tun. Das ist ein Chirurg mit einem Kassenvertrag, der sehr viel endoskopiert. Das ist keine Leiche, sondern ein zahlender Patient oder Patientin. Und dieser aus den 50er Jahren offenbar kommende Roboter pumpt hier Wasser hinein und hinaus und saniert damit die Darmflora. Ja, also raus ist gut. Ja. Und viele andere Sachen werden auf ähnliche Weise durchgeführt. Der Sohn eines Kollegen von mir hat eine Firma gegründet namens MyBioma. Die haben auch immer irgendwelche Innovationstests bekommen, weil das so super innovativ ist. Und man sammelt den Stuhl, schickt ihn ein, es wird amplifiziert mit sehr vielen Software-Tricks und dann kriegt man eben ein Stuhlprofil, dass eine Aussage trifft, ob man depressiv ist, ob man eine Autoimmunität hat, ob man Laktose verträgt und so weiter. Vielmehr muss man sagen, ist wissenschaftlich nicht gelungen. Es gibt kein Standardmikrobiom. Es ist sehr abhängig davon, wie ich Ihnen zeigen werde, von der Ernährungsweise. Im Prinzip, je mehr Sie Fasern essen, desto mehr haben Sie dieses gutartige, günstige Butyrat, das also heute als Immunsuppressivum, als Neuroleptikum, endogenes Antidepressivum erkannt ist. Ja? Andere lassen sich das Geschäft auch nicht entgehen. Zu Hause 152 Euro und Sie kriegen dieses Päckchen. Erinnert an den Corona-Test, ist wahrscheinlich genauso wertvoll. Der Stuhl sagt eine ganze Menge über Ihre Gesundheit aus. In ihm lassen sich unter anderem Darmbakterien, Entzündungswerte und Krankheitserreger nachweisen. Mit unserem Stuhltest nehmen Sie die Probe bequem und diskret zu Hause. Ist gut so, ne? Die Auswertung im medizinischen Fachlabor. Finden Sie heraus Messwerte für den Artenreichtum, Ihre Darmflora, Stuhlprobe einfach zu Hause, Tipps für Lebensstil, Ernährung, Pro- und Präbiotika. Vielfach sind das nichtärztliche Tätigkeiten, die hier also von Nichtärzten ärztliche Tätigkeiten gemacht werden, aber das ist der Medizin relativ egal. Und es scheint zu gehen, weil die meisten Laborfirmen sich inzwischen so ein Profil aufgezogen haben mit einem Mikrobiom-Stuhltest, wo man entweder mikrobiotisch bzw. molekulargenetisch auf der Suche nach der Wahrheit ist. Ja, ich möchte es dabei belassen und ein paar andere Sachen noch bringen. Meine Interpretation, Pseudobefunde gegen Pseudokrankheiten. Leaky Gut ist eine typische Pseudokrankheit. Man kann es nachweisen, aber nicht mit Zonulin. Man kann es auch verbessern, aber wahrscheinlich nicht mit einem Omnibus aus Bakterien. Und hier sehen Sie auf Amazon unglaublich populäre Tests. Alle haben 5 Sterne, wo man sich zu Hause diskret testen kann, ob man gesund ist, ob man ein Leaky Gut hat, ob man Candida hat. Und dann kriegt man aufs Handy dieses Ergebnis. Ja? Es wird also angenommen, eine klare Kausalität zwischen einem Keim und einer Erkrankung. Und ich habe schon angedeutet, die Kochschen Postulate sind fürs Mikrobiom leider unhaltbar. Ja? Aber für die Werbung, Kontrolle, testen Sie einfach komplett Auswertung. Es macht einen unglaublich guten Design mit allen Farben grün und rot. Es erinnert ein bisschen an Allergietests, aber es hat hier keine echte wissenschaftliche Basis. Und ich saß vor einem Jahr bei einem Vortrag neben einer Kollegin aus Fulda und die hat Bücher geschrieben, darunter eines, weil die Leute sich nicht mehr auskennen mit diesen Mikrobiom-Tests, die teilweise 30 Seiten lang sind, die ihnen helfen sollen, ohne Artificial Intelligence vorerst, das Mikrobiom, die Analyse zu interpretieren. Das heißt, was habe ich wirklich? Habe ich Colitis, Darmkrebs, Depressionen, Histaminintoleranz und so weiter? Das Ganze ist ein sich selbst erhaltendes Geschäftsmodell. Ich möchte hier gar nicht reinfahren, aber medizinisch muss man sagen, gibt es leider doch starke Lücken. Zum Schluss möchte ich ein bisschen die Ernährung in den Fokus bringen. Ich bin ja auch Leiter des Ernährungsteams in Hietzing. Es interessiert leider niemanden, es ist kein Big Money, nur wenn man das zum Beispiel einen Ernährungskonzern besitzt, sich die Wirtschaftskette von der Produktion über die Auslösung metabolischer Krankheiten bis zur Therapie mit Pharmaka ist meistens in denselben Händen und ist gewinnbringend. Das heißt, dünn bleiben ist nicht gewinnbringend, auch für die Medizin nicht. Und diese Art von Ernährung mit prozessierten Ernährungen macht das Essen billiger, länger haltbar. Und letztlich ist uns egal, was im Mikrobiom und im Darm passiert. Sie haben die ganzen Konservierungsmittel, oberflächenaktive Substanzen hier in der Nahrung drinnen. Sie sehen hier hochprozessierte Ernährung. Das sind Sachen, die nicht verfaulen können. Die können Sie aufstellen. Es gibt einen Big Mac, der, glaube ich, schon seit vielen Jahrzehnten nicht verschimmelt, weil die einfach so voll sind mit antimikrobiellen Substanzen. Und das ist natürlich hat eine Auswirkung auf das Darmmikrobiom, die gut dokumentiert ist. Und es werden möglicherweise ungünstige Keime begünstigt. Und Sie sehen hier, das ist ein großes Modell aus 44.000 französischen Patienten, wurde in Spanien auch bestätigt. Dieses hochprozessierte Essen, was also die jungen Leute überall essen, ist mit einer erhöhten Mortalität assoziiert. Ja. Ein weiterer Punkt, der noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ist das Trimethylamin. Ja, das könnten wir im Prinzip auch im Darm messen. Das war, glaube ich, früher ein HPLC. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Methode es jetzt umgestellt wird. Es ist jetzt an einigen Labors jetzt angeboten. Das ist ein Produkt des intestinalen Mikrobioms, das freigesetzt wird aus Cholin, Fischöl, rotem Fleisch, Milchprodukten, also vielen Dingen, die man eigentlich nicht eindeutig als gesundheitsgefährdend darstellen konnte. Und das ist ein proatherogenes Molekül. Und das sind also gute Studien aus New England und so weiter publiziert. Je höher das TMAO im Blut kommt aus dem Darm,
über das Mikrobiom, desto höher ist das Risiko zu erkranken. Ein weiterer Punkt ist Dysbiose. Was ist Dysbiose? Also es müsste eine Eubiose geben, die wir alle nicht kennen. Aber Dysbiose ist das Überwiegen von ungünstigen Bakterien, sagen wir es einmal so. Das kann man teilweise auch übertragen im Tiermodell. Die Leber spielt hier mit. Die Leber ist ein Entzündungsschalter, wenn man so will. Die Permeabilität über Toll-like-Rezeptoren wird die Entzündung hochgefahren. Die kupferschen Sternzellen spielen eine Rolle. Und man weiß, dass das kann das Immunsystem überlasten, ein Leaky Gut. Und Sie sehen hier einige Beispiele aus der Onkologie, wo also eine Dysbiose, das berühmteste Beispiel ist Helicobacter, zu einer Erkrankung führen kann. Und die Pilze wurden schon angesprochen. Debaromyces ist ein Pilz aus der Lebensmittelindustrie und für den wurden die ja schon obsoleten Kochschen Postulate erfüllt. In dieser Studie, die vor 3 Jahren publiziert ist, hat man also aus menschlichen Dermen mit Morbus Crohn Biopsien genommen, konnte damit Mäuse infizieren. Man hat eine Biopsie gemacht, ein Loch entstehen lassen und sobald dieser Debaromyces anwesend war, ist diese Crohn-Läsion nicht mehr verheilt und mit Amphotericin B, einem starken Antipilzmittel, sind diese Läsionen, wie Sie hier sehen, weiter unten abgeheilt. Das heißt, es gibt tatsächlich Zusammenhänge zwischen Mikrobiomfaktoren, die wir aber nicht messen, die in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden und der Erkrankung. Auch beim Pankreaskarzinom gibt es einen Zusammenhang zwischen Candida und Pankreaskarzinom. Für kolorektales Karzinom sind ein paar Gramm negative Bakterien. Das heißt, diese Art von Stuhltest, diesen Keim nachzuweisen, haben vielleicht in der Zukunft mehr Glück als die bisherigen Mikrobiomversuche. Diese Studie zeigt, dass im Abstand von 48 Stunden das jeweils ingestierte Menü das Mikrobiom definiert. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Mikrobiomtest machen, müssen Sie berücksichtigen, was Sie die letzten 48 Stunden zu sich genommen haben. Haben Sie jetzt ein paar Karotten gegessen oder einen Big Mac? Macht sicher einen Unterschied und entsprechend eingeschränkt ist die Aussagekraft, wenn Sie das nicht berücksichtigen. Ja? Ich lasse es einmal hier, weil es ist wie immer eine sehr komplizierte Studie, aber Food Choice but not Conventional Nutrients haben eine Assoziation mit dem täglichen Änderungen des Mikrobioms. 2 Tage ist sozusagen die Latenz und bei unterschiedlichen Personen haben ähnliche Nahrungsmittel unterschiedliche Effekte. Das heißt, es bringt auch nichts, alle das gleiche essen zu lassen, um sie 150 Jahre alt werden zu lassen, wie zum Beispiel bulgarische Sauermilch. Wir wissen aber, intestinale Bakterien gesunder Kinder schützen vor Nahrungsallergie. Das heißt, Bakterien haben eine Rolle. Diese Tests können wir nicht machen im Stuhl. Und zum Schluss, das verdanke ich der Frau Schmidt, Diätologin, Probiotika, sind die wirklich unbedenklich? Das ist ja meistens der eigentliche Motor der Mikrobiomtests. Ich brauche jetzt also bessere Bakterien. Und Sie sehen, was da drinnen ist. Das ist Sub-Simplex, Methylcellulose im Prinzip wie Tapetenkleister. 2 Gramm, ja, Maltodextrin. Und alles das wird mit Bakterien gemischt eingenommen. Natürlich macht es keine Verbesserung, sondern es macht nur irgendwie Gefühle und man glaubt, dass das was bringt. Ja, das ist hier der Tapetenkleister im Darm. Die mediterrane Diät ist bekannt. Sie sehen hier wesentlich weniger kardiale Ereignisse. Es ist auch bekannt aus der Lyon Heart Study, Olivenöl als Butter reduziert die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität. Die wurde abgebrochen nach 1,5 Jahren. Das heißt, statt Mikrobiom und Stuhl würde ich lieber die Ernährung untersuchen, eine mikrobiomgünstige Ernährung definieren. Das sind meistens Polyphenole, sind Faserstoffe, die durch die Mikrobiota in günstige Stoffwechseleffekte umgewandelt werden. Und ein Faktor ist die Aryl-Hydrocarbon-Rezeptoraktivierung, ist noch sehr unbekannt, aber es konnte gezeigt werden, das wirkt entzündungshemmend, zellstabilisierend und ich behandle auf diese Weise Patienten mit Colitis ulcerosa. Also zum Schluss, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu können. Wir haben gehört, Gesundheit und vollständiges Wohlergehen ist unsere Aufgabe. Gibt es nicht natürlich, aber Entstehung von verhinderbaren Krankheiten verhindern, bestehende Therapien und das Wohlergehen erhalten, also nicht den Patienten mit ihn überfordernden oder sie überfordernden Befunden stressen, wo alles rot ist, wo er also ein Probiotika nehmen muss, lebenslang. Primum nil nocere. Lass Nahrung deine Medizin sein. Ich habe es Ihnen kurz angedeutet, Faserstoffe, Polyphenole und ein vernünftiges, naturnahes Leben. Und nicht vergessen, there's a lot of money in shit. Dankeschön.
Dank, lieber Ludwig. Ich hoffe, es gibt Fragen. Ob man heute essen? Ob man zum Beispiel, ich hätte eine Frage. Darf ich heute zum Würstelstand gehen?
Ich brauche den Stuhltest.
Danke für diesen wirklich, ich finde, fachlich exzellenten und auch amüsanten Vortrag. Meine Frage ist jetzt, sehen Sie dann wirklich irgendeine medizinische Indikation für eine Mikrobiombestimmung überhaupt? Also sehen Sie irgendeine Erkrankung, einen Erkrankungsverdacht, wo Sie sagen, da würde ich jetzt mal eine Mikrobiombestimmung anordnen und das würde mich interessieren oder da könnte ich Aussagen aus dem Mikrobiom für die Diagnostik dieser Erkrankung oder für die Therapie dieser Erkrankung treffen?
Ich glaube, die Zukunft wird uns diese Möglichkeit bieten, dass wir spezifische pathogenetisch wirksame Keime identifizieren. Wo die herkommen, weiß man meistens nicht. Aber ich glaube, das Gesamtmikrobiom, also diese ungefähr 1000 Bakterien, das hat eine zu hohe Komplexität. Deswegen sehe ich derzeit keine Indikation, das zu machen. Was derzeit evidenzbasiert ist, dass man bei Clostridium colitis, die nicht behandelbar ist, mit einer Stuhltransplantation von gesunden Personen diese Colitis heilen kann. Ja, ich habe das mehrmals gesehen. Die kommen mit roten Wangen zurück von der Stuhltransplantation. Es wirkt sofort, glaubt man nicht. Aber es ist jetzt auch nachgewiesen, dass ein toxischer Keim zum Tod eines Patienten geführt hat, worauf in den USA 2 Jahre lang diese fäkal-mikrobiellen Transplantationen unterbunden wurden. Aber es muss einen Effekt haben. Es gab auch Firmen, die also gesunde Stuhlspender, so 20-jährige Studenten, beschäftigt haben und damit auf der ganzen Welt Heilungen ausgelöst haben. Die sind jetzt in den letzten Jahren durch Datenschutzverordnung und so weiter, glaubt man nicht, in Europa nicht mehr lieferbar. Und das laut einem Freund von mir, dem ich glaube, Professor Chris Mulder aus Amsterdam, konnte er damit jahrzehntelange Durchfälle stoppen, Lymphome des Intestinums heilen. Also es dürfte günstige Bakterien geben und wenn man die nachweisen kann oder deren Abwesenheit, ist das sicher ein Schritt voraus. Ja. Danke.
Vielen Dank. Das ist sehr...